Katrin Fuchs ist Vereinbarkeitscoach. Sie sagt über sich selbst, dass es ihr am Herzen liegt, Frauen und Eltern zu unterstützen, Herausforderungen zu meistern, Dinge zu benennen, Perspektiven zu wechseln und bestärken, den eigenen Weg zu finden. Das ist ihr Ziel. Wir sprechen mit ihr über die Erschöpfung vieler teilzeitarbeitender Eltern und gehen der Frage nach, warum so viele berufstätige Eltern am Limit sind und was sie selbst tun können, aber auch, was Arbeitgeber und Politik verändern müssen. Ja, herzlich willkommen, liebe Katrin. Schön, dass du heute da bist.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr auf das Gespräch mit euch.
Ja, ich habe es gerade im Vorgespräch schon angeteasert. Ich würde gerne mit dir erstmal so ein bisschen über deine eigene Vereinbarkeitsreise sprechen. Ja, wie bist du dahin gekommen, wo du heute stehst? Welche ja vielleicht auch Herausforderungen und Erkenntnisse hast du in dieser Zeit gewonnen? Also, wie sah dein Weg zum Thema Vereinbarkeit aus?
Ja, das war ein langer Weg mit vielen, vielen Facetten. Also ich komme eben ich habe Betriebswirtschaft studiert und bin dann in das Corporate-Umfeld gewechselt, relativ schnell nach meinem Studium, und habe dort eine wirklich sehr, sehr schöne Karriere gehabt. Also das ging alles sehr gut, sehr smooth. Ich habe mich sehr wohl gefühlt. Ich habe immer sehr, sehr gerne erwerbsgearbeitet und hatte da richtig, richtig viel Spaß. Und ich bin so die Generation Lean In. Also ein Jahr bevor mein Sohn auf die Welt kam, ist von der Sheryl Sandberg dieses Buch erschienen, Lean In, was ich natürlich damals auch gelesen hatte, weil es war mir ja ein großes Anliegen, alles zu schaffen. Und ja, das lief nicht so, wie in dem Buch beschrieben. Ich würde es auch heute keinem mehr empfehlen, dieses Buch zu lesen. Also mir hat es nicht gut getan, weil es einfach so dieses, you can have it all so ein bisschen beschreibt. Und das hat sich für mich einfach herausgestellt, dass es nicht funktioniert. Und das hatte unterschiedliche Facetten. Also das zum einen, sage ich jetzt mal, bin das ich als Mensch, ja, ich hatte einfach sehr überzogene Vorstellungen davon, wie es geht, Beruf und Familie. Da musste ich sehr viel dazu lernen oder durfte sehr viel dazu lernen. Manchmal hat es sich aber angefühlt, wir müssen. Und es waren aber auch die Rahmenbedingungen. Also dieses, wir sind doch alle längst gleichberechtigt und es ist gar kein Thema mehr, in einer Karriere sich zu verändern und eben, sage ich jetzt mal, einfach von der Frau zur Mutter zu werden. Das war eben auch nicht ganz so einfach. Und das war für mich ein sehr, sehr schmerzhafter Prozess, also festzustellen, dass ich nicht so weitermachen konnte wie vorher, dass ich einfach viel mir in den Weg gestellt hat. Also so hat es sich angefühlt. Das war für mich ein schmerzhafter Prozess, über den ich aber auch mehr wissen wollte. Und das war so wirklich dieser Weg, wie ich dann zu dem Thema Vereinbarkeit gekommen bin. Einmal in der persönlichen Auseinandersetzung mit mir, meinen Ansprüchen, meinen Vorstellungen und Wünschen, aber auch tatsächlich mit dem Blick auf das System dahinter. Also was sind denn die Rahmenbedingungen und was ermöglichen die denn wirklich? Und wie funktioniert unsere Arbeitswelt? Worauf legt die Wert und was bestraft sie? Und all diese Themen. Und so bin ich dann eingetaucht in die Welt der Vereinbarkeit, in Theorie und Praxis.
Ja, also ich möchte mit dir auf jeden Fall über dieses Thema strukturelle Rahmenbedingungen oder Hürden sprechen. Davor vielleicht noch eine Frage zu dem, was du gerade erzählt hast. Also du hast jetzt erzählt, du hast so deine eigene Reise angetreten mit dieser Idee, ich kann alles schaffen, da kann ich sehr gut resonieren. Genauso habe ich auch gedacht. Woran hast du denn gemerkt, dass es nicht funktioniert?
Ich hatte einfach nicht genug Zeit für alles. Also das war's, ja. Ich habe das Gefühl gehabt, ich verausgabe mich ganz stark in meinem Beruf. Ich verausgabe mich aber auch ganz stark in meiner Mutterrolle. Also ich meine, jeder, der zwei kleine Kinder zu Hause hat, wovon eins bei mir wirklich miserabelst geschlafen hat, was ein zusätzlicher Faktor war einfach. Ich habe manchmal nicht mehr gewusst, wo oben und unten ist. Ich war so erschöpft. Also ich bin damals nicht irgendwie, sage ich jetzt mal, zum Arzt gegangen oder so. Ich habe keine Diagnose dafür, aber für mich war das der Tiefpunkt. Ich war so müde, erschöpft, frustriert, mich so unzureichend gefühlt. Also das war einfach ganz, ganz schwere Erfahrung. Und das war zunächst mal das, und dann bin ich auch raus aus meinem Job. Also ich habe dann gekündigt, weil ich habe für mich keinen Weg gesehen, wie ich das weiter möglich machen kann, überall die Performance zu bringen, die von mir erwartet wird, ohne dabei selber zugrunde zu gehen.
Was hat denn dir auf diesem Weg geholfen? Also, jetzt hast du gesagt, du warst so an der Talsohle angekommen und hast dann erstmal also den Job gekündigt, hast erstmal gesagt, okay, jetzt gehst du mal da raus. Also, vielleicht um kurz nochmal bei deiner persönlichen Geschichte zu bleiben. Was hat dir geholfen, da auch wieder rauszukommen und für dich auch einen neuen Weg zu entwickeln?
Also erstmal ganz starke Auseinandersetzung mit mir selbst. Also so dieses Thema Rollenklärung, ja, das war sehr wichtig, weil ich festgestellt habe, ich habe ganz viel auch getan aus Erwartung heraus. Also was das Außen von mir erwartet hat. Ich habe da wie reagiert ganz oft und gar nicht selbstbestimmt gehandelt, sondern hatte das Gefühl, da sind Erwartungen, die muss ich erfüllen und war ganz stark in diesem Hamsterrad drin. Und das mal festzustellen, okay, also was, also das mal zu lösen, ja, die Erwartungen im Außen und die Erwartungen im Innen, dass ich wirklich sagen konnte, nein, das will ich jetzt und das tue ich, weil ich es will und das tue ich nicht, weil ich es nicht will. Also so diese bewusste Entscheidung wieder zurückholen. Das war für mich auf jeden Fall ein ganz, ganz wichtiger Aspekt. Und das Loslassen des Gedanken, dass man eben alles haben kann. Also für mich war dann einfach so, ich habe es mir so hinsortiert, dass ich gesagt, ich kann schon alles haben, aber jetzt nicht alles jetzt in diesem Moment, sondern vielleicht nacheinander, vielleicht zu unterschiedlichen Zeitpunkten. Das Leben ist ja Gott sei Dank recht lang, sodass nicht alles jetzt sofort stattfinden muss, sondern ich fange jetzt an zu sortieren und zu priorisieren und lege für mich fest, was muss jetzt stattfinden, weil es sonst vorbei ist und was kann auch noch in den Jahrzehnten danach stattfinden. Und das hat mir ganz viel Klarheit gebracht, ja.
Jetzt haben natürlich viele Menschen die Herausforderung, dass sie gar nicht sagen können, ich kündige jetzt meinen Job oder ich steige da einfach aus oder ich baue jetzt mein Leben komplett um, einfach auch aus finanziellen Zwängen raus, gerade mit kleinen Kindern, da ist das Geld ja auch oft knapp in der Familie. Was können denn in solchen Kontexten ja Dinge sein, die man trotzdem tun kann, auch wenn man sich gleich den Job an den Nagel hängen kann?
Ich glaube, auch da muss man natürlich ganz arg ehrlich zu sich sein. Also ich meine, ich konnte den Job so aufgeben, schon auch aus einer privilegierten Situation heraus. Aber wäre ich jetzt drin geblieben, einfach aus wirtschaftlichen Gründen, ich glaube, ich wäre krank geworden. Also ich glaube, ich wäre anders ausgestiegen. Ich wäre dann vielleicht nicht per Kündigung ausgestiegen, sondern vielleicht aus gesundheitlichen Gründen. Und ich glaube, das ist schon das, wo man sich bewusst sein muss, dass man da ja natürlich auch nicht immer die Wahl hat. Also wenn man merkt, dass man doch ganz schön tief drin steckt, und es in diesem System zumindest im Moment keinen anderen Weg gibt, dass man sich dann schon entscheiden muss, ja, kann ich das länger durchhalten? Oder zeigt mir mein Körper vielleicht dann auch die Grenzen auf? Ich meine, das ist diese ganzen mentalen Gesundheitsthematiken, die wir ja haben, die kommen ja alle nicht von ungefähr.
Also genau, also eine Veränderung ist dann oft, sag mal, unausweichlich. Die Frage ist natürlich, wie sieht die aus oder wie ist sie ausgestaltet? Jetzt hast du vorhin schon so im Nebensatz gesagt, naja, strukturelle Herausforderungen, strukturelle Hürden, also vielleicht so aus der eigenen Erfahrung, das, was du erlebt hast. Ich habe was sehr Ähnliches erlebt. Wir sind ähnlich alt, wir kommen aus einer ähnlichen Generation und vielleicht, ich kann jetzt nur für mich sprechen, aber ich kann mir vorstellen, dass du ähnlich tickst, dass ich bin mit dem Glauben aufgewachsen, ich kann alles, ich bin ein Mädchen, aber ich kann trotzdem alles schaffen. Ja? Und das hat wunderbar funktioniert bis zu dem Zeitpunkt, wo ich Kinder bekommen habe, wo ich plötzlich gemerkt habe, hoppala, irgendwas stimmt da nicht. So, ich hatte jetzt ja auch, hätte eine super Situation, ich hatte eine Führungsposition in Teilzeit, mein Mann und ich haben uns gerne Erwerbsarbeit geteilt, alles super. Bei uns war es die Pandemie, die uns quasi den Boden unter den Füßen weggezogen hat und dafür gesorgt hat, dass ich was verändern musste. Aber ich glaube, so eine Grunderkenntnis ist ja, es ist nicht kein individuelles Problem oder kein individuelles Versagen, oder wie siehst du das?
Ja, das sehe ich auch so. Also da können wir uns ja die Statistiken anschauen, die es zeigen, dass das nicht individuell ist. Also dass das Dinge sind, die einfach in großer Breite passieren. Dass Karrieren abbrechen, also bei Frauen vor allem, wenn sie Mütter werden. Aber auch bei Männern. Also ich sage immer, das Thema, das ist halt ganz stark die Verantwortung der Care-Arbeit. Also die Person, die viel Care-Arbeit in Verantwortung übernimmt, die hat oftmals dann im Erwerbskontext etwas schlechtere Karten.
Was sind denn diese strukturellen Hürden oder was sind denn die Gründe dafür, dass diese Vereinbarkeit so schwierig ist? Warum können wir nicht alles haben? Was sind die Ursachen?
Also ich glaube, warum wir nicht alles haben können, das ist die Zeit. Also weil wir einfach nicht die Zeit haben. Also unser Tag hat halt einfach nur diese Anzahl Stunden fix, ja. Und in dem Moment, wo jetzt Kinder zum Beispiel hinzukommen, die kommen ja hinzu, ja, das ist ja ein Faktor, der vorher nicht da war. Wir hatten unser Leben vor Kindern eingependelt und die Zeit verteilt. Und jetzt kommt dieser Zeitfaktor Kind. Also ich spreche jetzt ein bisschen technisch, aber ja, so ist es ja am Ende, kommt hinzu. Das heißt, es geht nicht einfach, dass wir einfach so weitermachen wie vorher, ohne dass es zu Lasten von irgendwas geht. Also wir müssen die Zeit umverteilen.
Ja.
Und das ist halt das, was oft so schwierig ist, wo wir uns selbst im Weg stehen, wo wir aber auch wenig Unterstützung kriegen im Außen, um das vernünftig zu tun. Also es wird ja doch irgendwie im Erwerbsleben gerne erwartet, dass es weitergeht wie vorher, ja. Also dass man das sich jetzt nicht so anmerken lässt unbedingt, dass man jetzt Eltern geworden ist. Gleichzeitig muss man ja aber auch körperlich irgendwie schauen und mental, dass man in der Balance bleibt, was man oft sehr stark zurückstellt. Also ich glaube, jeder weiß, der kleine Kinder hat, dass Hobbys und Selfcare und all diese Themen erstmal in den Hintergrund rutschen. Und ja, ich glaube, wenn wir ehrlicher über die Zeit sprechen würden, die uns zur Verfügung steht, dann würde es uns aufgehen, dass es nicht in jeder Lebensphase funktioniert, dass wir 100% erwerbsarbeiten.
Jetzt habe ich schon im Ohr, ich kenne so Menschen, die würden jetzt sagen, ja, aber früher ging es doch auch. Was ist an dem Satz so falsch?
Wahrscheinlich ist an dem Satz per se gar nicht so viel falsch, aber die Tatsache ist halt, dass es das früher nicht heute ist. Also wenn wir die Erwerbsquote anschauen früher, also das ist jetzt ein bisschen das westdeutsche Modell, ja, ja. In Ostdeutschland ja. War es anders, das möchte ich explizit sagen, aber im Westdeutschen war es halt einfach so, dass wir eine klare Rollenverteilung hatten. Also noch Anfang der 90er war, glaube ich, der Gap in der Erwerbsquote zwischen Männern und Frauen bei fast 30%. Also da haben einfach Männer viel mehr erwerbsgearbeitet, als es die Frauen getan haben. Sprich, die hatten den Rücken frei. Also das ist ja genau das, was immer wieder gesagt wird. Ja, die Frauen haben den Männern den Rücken frei gehalten. Die sind Papa geworden. Die waren manchmal noch nicht mal dabei bei der Geburt. Die haben einfach durchgearbeitet und da hat sich nicht viel verändert in ihrem Erwerbsleben. Und die Frauen, die haben dann halt, sind rausgegangen, haben stark reduziert und sind, also ich kenne viele ältere Frauen, die bis zum Ende ihres Lebens in Teilzeit dann auch und auch in stark reduzierter Teilzeit geblieben sind. Und das ist halt nicht mehr das Bild, das wir heute haben. Also heute ist, glaube ich, die Quote der Gap in der Erwerbsquote bei 7% zwischen Männern und Frauen. Also die Frauen erwerbsarbeiten einfach viel, viel mehr als noch vor einigen Jahren. Und entsprechend ist die Person, die den Rücken frei hält, nicht mehr da.
Genau. Ja.
Und wie soll es dann noch gehen? Also da muss man einfach andere Konzepte finden. Deswegen finde ich dieses Argument, früher ging es doch auch, ja, ist okay. Aber wollen wir wieder so leben wie früher? Nein.
Ja, wir können nicht. Vor allem auch gar nicht mehr. Wir können es uns auch als Nation überhaupt nicht leisten. Wir brauchen jede Frau am Arbeitsmarkt, also vor allem im Hinblick auf den demografischen Wandel. Ja,
genau.
Ja, jetzt vielleicht noch so kurzes Blitzlicht auf diese strukturelle. Also, was sind denn die Gründe dafür, dass die Lage so ist, wie sie ist? Also, warum schaut es denn so aus? Also, was sind denn strukturelle Rahmenbedingungen, die diese Modelle auch so stabil halten oder diese Probleme so stabil halten, könnte man auch formulieren?
Naja, da haben wir jetzt natürlich ganz unterschiedliche Ebenen und das ist ein Riesenfeld. Ich versuche das mal ein bisschen zusammenzufassen.
Genau.
Also, ich meine, auf der politischen Ebene haben wir solche Dinge wie Ehegattensplitting beispielsweise. Ja, also wir fördern politisch, steuerlich immer noch die Ehe statt der Familie. Das heißt, ich höre immer wieder, es lohnt sich nicht mehr zu arbeiten. Ja, also dann hat man diesen Faktor noch in der Steuerklasse drin und dann lohnt es sich manchmal einfach nicht. Das sind politische Anreize, die sind nicht auf Gleichberechtigung und Gleichstellung ausgelegt und die Die muss man aktiv überwinden, was wieder zusätzlich Kraft und Energie kostet. Und da sind sich viele nicht bewusst. Also das ist auch, der Mensch tendiert, glaube ich, auch einfach dazu, im Hier und Jetzt zu sein. Das sind auch Dinge wie zum Beispiel die Struktur des Elterngelds, ja, dass wir da, also erstens mal hat Elterngeld ja massiv an Wert verloren, weil es als einzigste Leistung in dem Bereich nie erhöht wurde seit Einführung. Und wir haben auch da überhaupt nichts drin, was auf Gleichberechtigung abzielt. Also dieses 12-2-Modell ist einfach sehr klassisch. Und in anderen Ländern ist es zum Beispiel so, dass man halt nur das volle ausschöpfen kann, wenn man es, glaube ich, gleichberechtigt aufteilt. Und da haben wir nichts. Also die Politik stellt die Weichen da schon mal nicht, finde ich, in Richtung Gleichberechtigung, sondern es ist oft zum eigenen Nachteil, wenn man in der Partnerschaft Gleichberechtigung sucht, weil es auf einem anderen Weg günstiger wäre, unmittelbar. Ja, die langfristigen Konsequenzen lassen wir an der Stelle mal weg. Das ist mal der politische Rahmen. Dann haben wir natürlich im unternehmerischen Kontext auch ganz viel Bias, ja. So, also man sieht ja auch zum Beispiel in Statistiken, dass zum Beispiel bei Frauen, wenn die so in das gebärfähige Alter kommen, ja, oder einfach man denkt, jetzt könnte es dann soweit sein, dass aus dieser Frau eine Mutter wird, dann werden die ja manchmal schon bestraft, in Anführungsstrichlein. Ja, da sind die noch gar nicht so weit. Aber da werden sie bei Beförderungen oder bei Verteilung von Verantwortung schon ein bisschen übergangen, weil es ein Risikofaktor ist, weil man ja nicht weiß, wie lange steht mir die Person noch zur Verfügung in dem Maße. Also das geht schon los und das zieht sich dann durch. Ja, also dieser Bias, den man hat, und der ist einfach noch ganz stark geschlechterorientiert. Also man sieht ja auch bis heute, also es gibt ja auch da diese Statistik, dass es die Väter kriegen eher einen Bonus, die kriegen eher mehr Gehalt und mehr Verantwortung und die Frauen, die haben halt diese strukturelle Hürde, dass sie dann gar nicht mehr Verantwortung so übertragen bekommen, dass sie oftmals, wenn sie aus Elternzeit kommen, auch schnell ihren Job verlieren oder irgendwo geparkt werden, wo sie nicht so viel Freude haben. Also da ist einfach auch noch ganz viel Bias. Und dann möchte ich aber auch die individuelle Ebene mit da reinnehmen, weil ich finde die auch sehr wichtig. Das ist einmal diese Paar-Konstellation, ja, wo einfach noch wahnsinnig viel Tradition auch herrscht, also wo ich mich manchmal wundere, aber Paare rutschen immer noch rein in diese traditionelle Rollenverteilung. Sie schaffen es immer noch nicht, das klar auszuhandeln und da wirklich auf Augenhöhe miteinander zu sprechen, sondern da ist es oftmals auch selbstverständlich, dass man unterschiedlich Elternzeit nimmt. Und dass eine Person viel stärker zurücktritt aus dem Erwerbsleben als die andere. Und auch das sind kurzfristige Betrachtung, weil man sieht auch da, dass Familieneinkommen sich eigentlich viel günstiger entwickelt on the long run, ja, wenn man das gut aushandelt und vielleicht in dem Moment sogar einen schlechten, vermeintlich schlechten Deal macht, das aber auf die Zeit, ich meine, wenn wir Mitte 30 im Schnitt Kinder bekommen, haben wir noch 30 Jahre. Ja. Das ist ja noch ganz viel Zeit bei uns, dass sich das dann auch wieder ausgleicht und sogar zum Vorteil entwickelt. Und das ist auch dann wieder noch, also das ist die Paardynamik, aber auch individuell haben wir es ja noch ganz arg. Also ich glaube, da darf jeder Mann und jede Frau mal in sich reinhören und mal gucken, was man so von sich selbst erwartet. Und wenn man da einfach sich überlegt, was erwarte ich von mir, was erwarten die anderen von mir, sind wir da auch noch stark traditionell in Rollen geprägt, dass es halt, dass die Männer eher das Gefühl haben, ich übernehme die finanzielle Verantwortung und die Frauen das Gefühl haben, ich übernehme die restliche Verantwortung. Und das sind unbewusste Entscheidungen ganz oft, die aber natürlich einen riesen Impact haben. Und jetzt nehmen wir alles zusammen und schmeißen es in einen Topf und dann wissen wir, warum es heute so ist, wie es ist, ja.
Genau, also wie du die Situation, du hast das jetzt sehr schön in diesen drei Ebenen beschrieben, aber man merkt, wie stark die individuelle Ebene mit der politischen verzahnt ist, mit der Situation im Unternehmen. Also es ist wirklich eine wahnsinnig komplexe Geschichte. Jetzt kann man da entweder daran verzweifeln und sagen, Gott, ist furchtbar, okay, ich werde hier zerrieben zwischen den Mühlsteinen. Die andere, vielleicht bessere Alternative ist, für sich da jetzt erstmal auf der individuellen Ebene rauszusuchen, was politisch passiert, ist gerade schwer steuerbar. Klar, man kann entsprechend wählen, also bei der Wahl, gibt. Es ist immer schön, mal zu gucken, was sind denn, welche Forderungen haben denn Parteien da in Bezug auf diese Themen, die du jetzt angesprochen hast. Aber was kann ich denn jetzt tun? Also ich merke jetzt vielleicht, ich bin da irgendwie auch auf eine Schiene gerutscht, die fühlt sich nicht gut an, die ist wahnsinnig anstrengend, so wie du es vorhin auch beschrieben hast. Was sind denn so ganz konkrete Schritte, die ich vielleicht unternehmen kann oder Dinge, die ich mir angucken kann oder Hebel, die ich zur Verfügung habe?
Also ich glaube, wir dürfen da gerne viel mehr Verantwortung natürlich übernehmen, individuell. Also das Jammern über Zustände, auf die ich keinen Einfluss habe, das ist natürlich sehr kräfteraubend und wenig effektiv und effizient, ja. Also wirklich, dass ich kann das verändern, worauf ich Einfluss habe und worauf habe ich Einfluss. Ich habe Einfluss auf meine Position, also was möchte ich und wie setze ich mich dafür ein? Für das, was ich möchte, was bin ich bereit dafür zu geben, was fordere ich unbedingt und von wem. Ich kann das in meiner Partnerschaft gestalten. Also das ist mein unmittelbarer Raum, wo ich was tun kann. Und ich kann es natürlich berücksichtigen bei der Wahl der Arbeitgeber. Also jetzt finde ich es im Moment, ist es so eine wirklich schwere Phase, wo es mir schwerfällt, das so zu sagen. Aber ich glaube auch da, vielleicht kann ich es nicht immer unmittelbar ändern, aber wenn ich merke, ich bin in einem System, was mir nicht gut tut, also jetzt im Erwerbskontext, ja, ich bin in einem Unternehmen oder in einer Organisation gelandet, wo mein Lebensmodell irgendwie nicht wirklich zur Entfaltung kommt und wo auch ich nicht zur Entfaltung komme, sich dann vorzunehmen, diesen Ort irgendwann auch zu verlassen und zu schauen, okay, und worauf lege ich denn Wert, wenn ich an den nächsten Ort gehe. Was brauche ich da denn unbedingt? Das finde ich schon sehr wichtig. Und das ist leider etwas, was mir oft begegnet. Ich habe auch viele so Laufbahn- und Karriere-Coachings auch gemacht, wo man erstmal damit konfrontiert ist, dass die Leute eben aus Angst, und ich kann die verstehen, ich will das überhaupt nicht verurteilen, aber aus Angst an dem festhalten, was sie haben. Und das ist total menschlich, aber die Chance natürlich zu sehen, was man auch bekommen kann, wenn man bereit ist. Also es heißt ja nicht, man muss kündigen, ohne was Neues zu haben, ja. Aber einfach zu sagen, dieser Ort, an dem ich bin, der passt nicht. Ich fange an, mich umzuschauen. Ich gucke mal, was es sonst noch gibt und wo es vielleicht für mich besser passt. Diese Initiative zu bringen, das finde ich eben auch sehr wichtig. Und da habe ich manchmal das Gefühl, da hängt es bei vielen schon ein bisschen. Die sitzen und halten aus und stellen Anforderungen, die sicher legitim sind. Aber wenn ich merke, sie werden nicht erfüllt, dann nützt es wenig, sie zu stellen. Ja.
Ja, spannend, was du jetzt nochmal gesagt hast. Ich würde gerne noch so ein bisschen Bogen zum Anfang machen. Du hast über die Zeit gesprochen als so wichtigstes Merkmal. Und auch da verliere ich ja wahnsinnig viel Zeit, wenn ich in so Situationen festhänge, die ja mich nicht weiterbringen. Und gleichzeitig würde ich da noch ergänzend den Link zum Thema Energie herstellen. Das hast du vorhin auch gesagt, weil ich glaube, es geht nicht nur darum, Zeit zu managen, sondern auch, es geht darum, mit Energie gut umzugehen und in Situationen eben festzustecken oder an Situationen festzuhalten, die mir wahnsinnig viel Energie, die mich wahnsinnig viel Energie kosten, ist einfach auch eben auf Dauer keine so ganz gute Idee.
Ja. Nee, die hält mich dann halt an dem Ort, wo ich eigentlich nicht sein will, weil die Energie mir dann für anderes fehlt. Genau. Und das ist ja auch eine Negativspirale, die dann entsteht. Mhm. Ja, also das finde ich eben auch ganz, ganz wichtig. Nicht zu viel Energie an Orten verlieren, wo es nicht wirksam ist, sondern zu überlegen, wo kann ich hin, was kann ich tun. Also wirklich in dieses Selbstwirksame, das ist so mein liebster Begriff, ja, zu überlegen, was kann ich tun. Und ich habe viel mehr Möglichkeiten, als mir manchmal erscheint im ersten Moment.
Ja, also jetzt haben wir schon ganz viele tolle Punkte angesprochen. Vielleicht zum Abschluss noch die Frage an dich. Gibt es irgendwas, was du gerne teilen möchtest, was ich dich nicht gefragt habe?
Also ich habe selber, ich bin so ermutigt selbst, ja, also weil wir mit der persönlichen Geschichte angefangen haben, vielleicht damit auch einfach wieder den Kreis zu schließen. Also ich habe zum Beispiel wirklich, ich bin so verletzt, also ist, glaube ich, einfach das richtige Wort, damals aus meiner Anstellung heraus, aus diesem Job, den ich so, so geliebt habe, den ich so gerne gemacht habe und diese Erkenntnis zu haben, dass das für mich in meinem Setup so nicht mehr geht, das war sehr schmerzhaft. Und Ich bin eben letzten Herbst jetzt wieder zurück in dieses Unternehmen, nicht an die gleiche Position, weil das wäre nicht mehr meine gewesen, sondern eine andere Position. Und da lagen 8 Jahre jetzt dazwischen. Und die 8 Jahre, die waren teilweise schon sehr anspruchsvoll für mich, ja, immer damit so auch klarzukommen. Aber für mich ist es so schön zu sehen, dass es dann doch auch wieder funktioniert, dass man dann auch wieder weitermachen kann und dass man wieder in diese, ja, das ist am Schluss, also wenn man jetzt zurückguckt für mich, das war so eine lange Zeit und jetzt gucke ich zurück und sage, ach komm, das waren 8 Jahre und gleichzeitig waren die so schön mit meinen Kindern und so wichtig, weil das, da waren sie halt klein und da haben sie mich so gebraucht und jetzt werden sie groß und es verändert sich alles wieder und ich komme wieder zurück. Also dieses manchmal auch geduldig sein, also das konnte ich gar nicht, aber rückblickend, das wäre das, was ich meinem jüngeren Ich von damals sagen würde, einfach so, entspann dich, ja, es ist nichts vorbei, du kannst dir das alles wiederholen zu einem anderen Zeitpunkt und das klappt dann auch und diese Gewissheit hatte ich damals nicht und jetzt habe ich sie, weil es geklappt hat, ja, so, und aber da einfach ein bisschen Gelassenheit auch zu geben und zu sagen, glaub an dich, also wenn du gut bist, wenn du großes Human Capital hast, ja, Zeiten auch nutzt für Weiterbildung, für Wissen saugen, für Erfahrung sammeln und wir sammeln so viel Erfahrung ja auch in unserer Elternschaft. Also da hatte ich gerade erst neulich ein schönes Gespräch, wo es um Work-Family-Enrichment ging, ja, ist ja auch nochmal, also einfach gelassen sein und an sich selber glauben und dann kommen auch wieder bessere Zeiten in Phasen, wo es vielleicht auch mal nicht so läuft, gefühlt.
Also vielen Dank. Es war jetzt noch eine schöne Abrundung, finde ich, nochmal diese Geschichte von vorn aufzugreifen. Und ich finde eben sehr spannend, dieser Weg zurück zu einem Arbeitgeber, wo du damals ja auch rausgegangen bist, auch als Option und zu sagen, okay, du bist wahrscheinlich, ich behaupte mal, als eine andere Katrin da zurückgegangen, als du damals rausgegangen bist. Und da merkt man schon auch, wie stark so dieser individuelle Einfluss ist, gleichzeitig natürlich mit dieser Veränderung der Lebensphase. Also ich danke dir erstmal soweit, Katrin, für das Gespräch und wünsche dir alles Gute.
Dankeschön.
Thank you.